ARD.
Ich habe gesagt, dass ich in einem Kreisverband antreten möchte, der sicher für Frauen ist und in dem Frauen gehört werden. Das ist für mich ein Grundwert, eine Grundüberzeugung und dafür stehe ich natürlich nach wie vor ein.
Das ist die neue Direktkandidatin der Pankower Grünen für die Bundestagswahl. Julia Schneider, aktuell noch Vizefraktionschefin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und dann vielleicht bald im Bundestag. Der bisherige Direktkandidat für Pankow, Stefan Gelper, der wurde diesen Mittwoch abgewählt und wird nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Pankow hatte eine Wiederholung der Wahl für den oder die Direktkandidatin angeordnet, denn gegen Gelper gibt es Belästigungsvorwürfe. Er streitet die ab und hatte bis zuletzt an seiner Direktkandidatur festgehalten. Wir haben den Fall hier in der RBB-Landespolitik von Anfang an begleitet, denn die ersten Vorwürfe, die waren Mitte Dezember auf dem Parteitag der Berliner Grünen Presse öffentlich geworden. Wir sind diesen Vorwürfen nachgegangen, haben mit Menschen gesprochen, die die Vorwürfe erheben und wir haben auch mit Stefan Gelper selbst gesprochen. Jetzt wollen wir hier im Podcast nochmal nacherzählen, wie diese Recherchen abgelaufen sind, welche Erkenntnisse wir gesammelt haben und wie wir uns auch in solchen Fällen juristisch absichern. Dazu gibt es später in der Folge hier auch noch ein Gespräch mit unserer Justiziarin, die uns teilweise beraten hat. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine Kollegin aus der RBB 24 Landespolitik im Studio und das ist Ute Schumacher. Hallo.
Hallo.
Du hast dich in den vergangenen Wochen wirklich intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt, mit dem Fall Stefan Gelper auseinandergesetzt. Du hast recherchiert. Lass uns noch mal ganz von vorne beginnen. Also vielleicht mit diesem Parteitag der Berliner Grünen, als die ihre Liste für die Bundestagswahl aufgestellt haben. Da kam das plötzlich auf. Wie war das?
Also ich muss dazu sagen, bei dem Parteitag war nicht ich, sondern meine Kollegin Angela Ulrich und Viktoria Kleber. Und kurz vor Beginn dieses Parteitages wurde ein kurzes Schreiben von Stefan Gelper bekannt, dass es nämlich Vorwürfe der Belästigung gibt gegen ihn und die nun parteiintern geklärt werden sollen. Die liegen bei der Ombudsstelle, dort sollen sie geklärt werden, schrieb Gelper in einer sehr kurzen Mitteilung und er wolle daran aktiv mitwirken. Und er hat seine Kandidatur für den Listenplatz 2 zurückgezogen.
Wir haben ja noch an diesem Tag dann auch darüber berichtet, haben berichtet, dass er seinen Listenplatz zurückgezogen hat, dass es Vorwürfe gegen ihn gibt. Was genau wurde ihm damals vorgeworfen?
Es wurde nicht detailliert beschrieben, was da an Belästigungen waren, aber die Vorsitzende der Grünen Jugend, die äußerte sich dazu und sagte, also oberste Priorität habe es jetzt, sich um die Betroffenen zu kümmern und das aufzuklären und die Fälle sich genauer anzugucken. Und genau das haben wir dann im Prinzip in der Folge getan. Also ich weiß noch, nach dem Parteitag habe ich dann eigentlich als eines der ersten Dinge, die ich getan habe, habe ich Stefan Gelper angemorst und gesagt, ich möchte gerne mit ihm sprechen, denn wir müssen ja erstmal gucken, hat das überhaupt Hand und Fuß? Erstmal sind es ja nur in Anführungsstrichen Vorwürfe, kann stimmen. Muss nicht stimmen, denn sie kamen zu einem Zeitpunkt auf, der ja schon brisant war, kurz vor der Listenaufstellung einer Bundestagsliste. Kann man sich schon fragen, wieso denn ausgerechnet da? Und diese Fragen habe ich, auch meine Kollegin Viktoria Kleber und Thorsten Gabriel haben wir vielen Menschen gestellt, sehr vielen Menschen aus den unterschiedlichsten Flügeln der Partei, aus den unterschiedlichsten Ebenen, aber eben auch Stefan Gelper natürlich.
Wie hast du dann die Stimmung wahrgenommen? Also wie war die Stimmung auch bei den Berliner Grünen? Das muss ja auch da diskutiert worden sein.
Ja, sehr unterschiedlich. Also Stefan Gelper, also das Gespräch war vertraulich, deswegen kann ich dazu nicht im Einzelnen sagen, was er gesagt hat. Ich kann nur dazu Stellung nehmen, was er dann später selber öffentlich gemacht hat. Und sehr klar war in dem Gespräch eben auch das, was in dem Brief stand. Also die Vorwürfe sind alle Unsinn und er weiß gar nicht, woher die kommen. Und er muss jetzt erstmal gucken und klären, was ihm da konkret vorgeworfen wird. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Die einen waren entsetzt wegen der Vorwürfe und weil sie sagen, ja, da gibt es ja schon länger so entweder Gerüchte oder Hinweise oder ja, habe von Fällen gehört. Und wenn ich dann näher fragte, von Fällen gehört, heißt, Sie kennen jemanden, dem es passiert ist oder kennen Sie jemanden, der sagt, er kennt jemanden? Anfangs war niemand dabei, der sich offenbart und sagte, mir ist das passiert. Irgendwann führte ich dann Gespräche, wo Menschen bestätigten, teilweise wirklich, also obwohl es ein vertrauliches Gespräch war, nur mit Grunzlauten, ich kenne jemanden. Und also, sie haben nicht gesagt, ja, ich kenn, aber es war deutlich, ist was. Und äußerten sich dazu, aber immer noch nicht weiter. Damit können wir ja für die Berichterstattung nichts anfangen. Deswegen haben wir da auch nicht berichtet, und zwar gar nicht. Dazu braucht schon mehr.
Okay, dann ist aber irgendwann aus diesem mehr geworden.
Genau.
Wie?
Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich saß gerade mit meiner Tochter in ihrem Zimmer und wir sortierten Berge von zusammengewürfelten Playmobil-Teilchen auseinander. Und da klingelte mein Handy. Und es war jemand von den Grünen dran, die mir einerseits berichtete, dass der Kreisverband Pankow jetzt beschlossen hat, dass sie die Wahl wiederholen wollen zum Direktmandat am 8. Januar, das wiederholen werden. Und dann sagte sie mir, sie haben doch mal gefragt, ob ich jemanden kenne. Und ich sagte, ja, ich kenne jemanden. Aha, wen denn? Mich. Und man merkte sehr, wie sie mit sich ringt. Und dann hat sie mir also erzählt, dass sie betroffen war. Und sie erzählte auch, ich habe das auch der Ombudsstelle gemeldet, es gibt schon Fälle bei der Ombudsstelle. Und zwar nicht nur meinen, es gibt auch schon mehr, die sind schon behandelt worden. Das war auch noch alles vertraulich, also wer sie ist allemal, aber auch ihren Fall und so, sollte ich nicht erzählen. Aber dass es Fälle gab, das durfte ich wissen. Also schrieb ich wieder Stefan Gelper an, sagte, Herr Gelper, ich höre, A, der KV Pankow wird wiederholen, was sagen Sie dazu? Und B, es gab schon Ombudsfälle. Es gab Fälle, da können Sie das bestätigen? Daraufhin sagte Stefan Gelper, der sonst sehr, sehr vertraut sprach, wir kennen uns ja auch schon sehr lange, er ist ja schon sehr lange in der Politik, der sagte, Stereotyp, einen Satz, wenden Sie sich an die Ombudsstelle, in Klammern, die Ombudsstelle darf gar nichts sagen. Dann sagte ich, aber Herr Gelper, wenn es schon alte Fälle gibt, das ist doch ein klares, also wenn es keine gibt, dann können Sie doch einfach Nein sagen. Wenden Sie sich an die Ombudsstelle, war die Antwort. Okay, also Sie können nicht dementieren, fragte ich ihn, dass es diese Fälle gab. Oder würden Sie das dementieren? Wenden Sie sich an die Ombudsstelle. Da dachte ich, okay, so langsam beschleicht mich der Verdacht. Da ist doch mehr. Und trotzdem, also A, der Fall war ja vertraulich, durfte ich nicht verwenden. Und ein Fall ist auch zu wenig. Dazu sind die Vorwürfe, fanden wir, viel zu deutlich, die Persönlichkeit betreffend. Das kann man ja nicht einfach so berichten. Auch wir haben da gehört. Also haben wir weiter recherchiert. Meine Kollegin Viktoria Kleber hat sehr viel telefoniert. Und so bekamen wir mehr Fälle und hatten dann eben mehrere und uns von denen dann auch wirklich eidesstattlich versichert lassen. Also die müssen das vor Gericht aussagen, wenn es zum Schwur kommt sozusagen, wenn es vor Gericht geht, dass sie das eidesstattlich versichern.
Weil wir ja auch von journalistischer Seite sicher gehen müssen, können wir jetzt diesen Aussagen glauben und ja auch nur dann darüber berichten dürfen. Und warum das so ist, darüber sprechen wir später in der Folge mit unserer Justiziarin. Wie ist es dann weitergegangen? Also ihr habt diese Vorwürfe gesammelt, ihr habt euch die versichern lassen und habt die dann auch Stefan Gelper präsentiert, richtig?
Genau, für eine saubere Berichterstattung ist es natürlich auch wichtig, demjenigen, um den es geht, zu sagen, was wir haben und ihm die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten. Und das haben wir getan. Wir haben ihm eine Frist eingeräumt, wir haben ihm das am Freitag nach Weihnachten gegeben. Wir hatten ihm gesagt, Montag, Vormittag möchten wir die Antwort haben. An dem Wochenende hatte er mich nochmal angerufen und noch einige Fragen gestellt, aber auch das ein vertrauliches Gespräch, über das ich nicht berichten kann. Und dann hat der Anwalt am Montag um Fristverlängerung gebeten. Die haben wir gewährt, weil wir sagten, na gut, also wir wollten zwar eigentlich an dem Tag berichten, aber na, in Ordnung. Dann hatten wir gesagt, okay, dann soll er am Silvestertag um 9 Uhr soll uns die Sachen geben. An dem Abend schickte der Anwalt eine, ich würde sagen, gepfefferte Mail mit vielen Beleidigungen über die Qualität der Art unserer journalistischen Arbeit und Vorgehensweise, schrieb aber in dieser langen Mail durchaus auch Antworten auf die die Vorfälle, die wir aufgezählt hatten und die Fragen, die wir gestellt hatten. Und in kurz alles erstunken und erlogen, alles Lügen, eine parteiinterne Intrige, die da gefahren wird. Also er hat alles zurückgewiesen.
Okay, und dann ist was passiert, was uns, glaube ich, alle überrascht hat, womit wir nicht gerechnet haben.
Ja, überhaupt nicht damit gerechnet haben wir, dass Stefan Gelper die Fragen und die Geschichten, die wir ihm geschickt haben, selber veröffentlicht auf seiner Internetseite. Am Silvestertag, das ist uns am frühen Nachmittag aufgefallen. Und dann, er hat sie natürlich nicht nur so veröffentlicht, dass er das auf die Seite kopiert hat, sondern hat natürlich auch dazu gesagt, dass das alles falsch ist, erstunken und erlogen und so ein Wording gesetzt. Wir dachten, okay, wir müssen die Geschichte heute erzählen, um eben auch den Rahmen dazu zu erzählen, zu dieser Geschichte. Und noch dazu gesagt, er hat auch mehr Geschichten veröffentlicht, als wir in unserer Berichterstattung verwendet haben. Eine Geschichte speziell haben wir nicht genommen, weil das ausschließlich eine Geschichte war, wo wir die Mail hatten, die an die Ombudsstelle ging. Also diese eine anonyme Mail, die so an die Ombudsstelle der Grünen gegangen ist. Also ein Fall, der da vorliegt. Wir kennen aber die Person nicht, weil es ja eine anonyme Mail war. Wir haben von der keine eidesstattliche Versicherung. Wir haben mit der nie gesprochen. Insofern haben wir gesagt, die können wir nicht verwenden. Denn das kann sich auch jemand ausgedacht haben. Solange wir da nicht mehr Belege haben, mit der Person gesprochen haben, können wir das nicht verwenden. Und deswegen haben wir es auch nicht.
Dann gab es natürlich wahrscheinlich auch eine Reaktion wiederum von Stefan Gelpers Anwalt auf unsere Berichterstattung.
Ja, die Antwort war letztlich, dass er eine Unterlassungsklage eingereicht hat. Also er möchte, dass wir die Berichterstattung unterlassen. Das liegt jetzt beim Landgericht Hamburg. Und das Landgericht muss letztlich entscheiden. Also da werden ja dann Stellungnahmen eingefordert und da warten wir auf die Entscheidung.
Wie und wann so eine Berichterstattung gerichtlich unterbunden werden kann, das besprechen wir nachher auch noch mit unserer Justiziarin. Ich würde jetzt gerne ein paar Tage nach vorne springen und zwar in diese Woche, Mittwochabend. Da war ja dann die Versammlung der Pankower Grün, ein neuer Direktkandidat, eine neue Direktkandidatin sollte gewählt werden. Stefan Gelper hat sich ja wieder zur Wahl gestellt, hat auch eine Rede gehalten auf diesem Wahlabend. Er hat diese Wahl verloren. Julia Schneider hat gewonnen und zwar deutlich. Sie hat, glaube ich, doppelt so viele Stimmen wie Gelper am Ende bekommen. Du warst am Mittwochabend vor Ort. Wie hast du die Pankower Grün dort erlebt?
Es war für mich eine sehr erstaunliche Veranstaltung, weil ich bei den vielen Gesprächen gehört habe, wie heftig die Diskussion innerhalb der Grünen, natürlich nicht öffentlich, aber innerhalb der Grünen war, wie da gerungen und gekämpft und ne, also schon allein, dass Stefan Gelper sagt, eine parteiinterne Intrige, also seinen eigenen Parteimitgliedern das vorwirft, das ist ja schon eine Ansage. Und so lief die Debatte natürlich dann auch intern. Aber die Veranstaltung dort war also einmal natürlich brechend voll, das war jetzt nicht überraschend, aber es war wohl die größte Veranstaltung, die der KV Pankow jemals von den Grünen jemals hatte, bislang. Aber es war von der Atmosphäre fast freundschaftlich, kann man sagen. Also es fiel kein lautes Wort, es gab keine scharfen Fragen, es ging, man begrüßte sich mit Umarmungen auch. Die ja jetzt das Direktmandat hat, Julia Schneider und Stefan Gelper, begrüßen sich mit Umarmung. Also es stand sehr im Kontrast dazu, zu den Vorwürfen und wie es in der Partei vorher da abgegangen war. Ich denke, man wollte da auch sehr ein Zeichen setzen und hatte wirklich große Sorge da irgendwie. Aber es war in all den Jahren, die ich politische Berichterstattung habe, für mich die unaufgeregteste und am wenigsten kontroverse Veranstaltung, die ich jemals bei den Grünen erlebt habe. Jemals.
Und wie gesagt, Stefan Gelper hat ja auch eine Rede gehalten. Was hat er da gesagt?
Er hat seinen Hut ganz klar in den Ring geworfen. Er will das weitermachen. Die Vorwürfe sind alle nicht richtig. Er hat sein politisches Gewicht in die Waagschale geworfen und, also er ist ja ausgewiesener Verkehrsexperte, das schon sehr lange und ja da auch sehr anerkannt, allemal bei den Grünen. Und eben auch seine Ostbiografie, das ist gerade in Pankow, bei den Pankower Grünen sehr wichtig, diese Herkunft, dieses Bündnis 90, das in der Grünen Partei kein so großes Gewicht mehr hat. Darauf wird aber großen Wert gelegt. Und Stefan Gelper hat nun mal eine Ostbiografie und er ist der Einzige, Direktkandidat der Grünen im Bundestag mit Ostbiografie. Auch das ist für die Pankower Grünen ein sehr starkes Argument für ihn. Nun hat Julia Schneider den Vorteil, könnte man sagen, sie ist auch in Ostberlin geboren. Also das gleicht sich dann so ein bisschen aus.
So, jetzt ist aber die Entscheidung gefallen. Stefan Gelper wird nicht der Direktkandidat, er wird nicht in den Bundestag einziehen. Die Taz hat geschrieben, das ist das Ende seiner politischen Karriere. Wie siehst du das?
Also, wenn sich die Vorwürfe so oder so ähnlich bestätigen, würde ich auch sagen. Aber letztlich müssen wir abwarten, was das Ombudsverfahren bringt und was möglicherweise sonst noch an Fällen bekannt werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass das wirklich das Ende seiner politischen Karriere ist, ja.
Vielen Dank, Ute, für deine Einschätzungen und deine Erzählungen, wie diese Recherche abgelaufen ist.
Sehr gerne.
Jetzt haben wir gehört, wie wir in der RBB-Landespolitik über den Fall Stefan Gelper berichtet haben, wie wir recherchiert haben, wie wir dabei vorgegangen sind und wie wir mit den Vorwürfen umgegangen sind. So eine Berichterstattung nennt man auch Verdachtsberichterstattung. Und da muss man eben ganz vorsichtig vorgehen. Und deswegen holen wir uns in solchen Fällen beim RBB oft Hilfe von unserem Justiziariat. Das ist hier im RBB angesiedelt und wir haben eine Justiziarin und das ist Frau Skieber und sie ist jetzt auch hier mit uns im Studio. Hallo.
Hallo.
Und mit Ihnen wollen wir jetzt mal so ein bisschen erklären eigentlich, wie wir uns in solchen Fällen verhalten, worauf man achten muss. Vielleicht können Sie erst mal erklären, was ist Verdachtsberichterstattung eigentlich?
Also in der Berichterstattung über einen Verdacht, also in einer Situation, wo man die Wahrheit der Tatsachen, über die man berichtet, gar nicht bis zum Ende belegen kann, muss man sehr genau die dafür geltenden Voraussetzungen beachten, die von der Rechtsprechung über Jahre festgelegt wurden. Und dabei handelt es sich zum einen darum, dass man belastbare Anhaltspunkte haben muss dafür, dass der Verdacht auch wahr ist. Man nennt das einen sogenannten Mindestbestand an Beweistatsachen. Zum Beispiel können hierfür eidesstattliche Versicherungen dienen, die es naheliegend machen, dass der Verdacht sich tatsächlich am Ende bestätigt. Außerdem muss man den Betroffenen, über den man berichtet, immer anhören. Und die Berichterstattung muss insgesamt auch ausgewogen sein. Das heißt, sie darf nicht vorverurteilend in die Richtung gehen, dass man von vornherein den Betroffenen oder Beschuldigten schon als überführt darstellt. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Fälle, in denen darf man gar nicht über einen Verdacht berichten, nämlich dann, wenn der Vorwurf noch so wenig Substanz hat, dass es ungerechtfertigt erscheint, eine Person erkennbar mit einem solchen Vorwurf in Verbindung zu bringen.
Wir haben in diesem Fall ja sowohl mit Stefan Gelper gesprochen, als uns auch eidesstattliche Versicherungen eingeholt von den Menschen, die mit den Vorwürfen an uns getreten sind und gesagt haben, unter bestimmten Bedingungen erzählen wir davon und unter bestimmten Bedingungen ist es auch okay, dass wir darüber berichten. Diese eidesstattlichen Versicherungen, was ist das erstmal und wie funktionieren die?
Eidesstattliche Versicherungen dienen in diesem Zusammenhang zwei Voraussetzungen. Erstens bei der Frage, kann ich überhaupt berichten, führen sie dazu, dass der Vorwurf erhärtet wird. In einer eidesstattlichen Versicherung versichert eine Person bestimmte eigene Wahrnehmung. Das heißt, es ist eine Aussage, die diese Person gegebenenfalls auch vor Gericht treffen würde. Und die Bezeichnung an Eidesstatt führt dazu, dass erstens eine falsche Aussage tatsächlich strafbar wäre. Und zum anderen, und das ist der zweite Zweck, führt sie dazu, dass man sie in einem Eilverfahren vor Gericht als Beweismittel vorlegen kann. In einem solchen Eilverfahren kommt es nämlich nicht zu Zeugenaussagen, regelmäßig nicht zu Zeugenaussagen, sondern die Vorlage solcher eidesstattlichen Versicherungen ersetzen sozusagen die Zeugenaussagen.
Jetzt haben wir uns diese eidesstattlichen Versicherungen eingeholt. Wir haben dann berichtet, Ute hat das ja vorhin auch nochmal geschildert, warum wir dann auch relativ schnell mit dieser Berichterstattung an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil eben Stefan Gelper ja diese Vorwürfe auf seiner Seite veröffentlicht hat. Er ist ja danach gerichtlich gegen uns vorgegangen. Ab welchem Punkt kann eigentlich jemand unsere Berichterstattung stoppen? Also wann kann jemand sagen, das muss jetzt aufhören? Wer entscheidet das am Ende?
Also gegen eine Berichterstattung kann man immer dann vorgehen, wenn man darlegen kann, dass sie einen in den eigenen Persönlichkeitsrechten verletzt. Das ist immer dann der Fall, wenn sie unwahre Tatsachenbehauptungen enthält oder auch bei der Berichterstattung über wahre Tatsachenbehauptungen, etwa wie in unserem Fall hier, wenn aber die Regeln der Verdachtsberichterstattung nicht eingehalten wurden. Außerdem kann man verlangen, dass eine Berichterstattung unterlassen wird, wenn sie Meinungen oder Werturteile enthält, die einen beleidigen. Also das ist dann die sogenannte Schmähkritik.
Aber das muss von einem Gericht angeordnet werden.
Das muss von einem Gericht angeordnet werden, wenn der Sender sich zwingend daran halten muss. Vorgeschaltet ist zumeist die sogenannte Abmahnung, indem der Betroffene sich an den Sender wendet und die Rechtsverletzung geltend macht. Danach prüfen zumeist wir im Justiziariat, ob an diesem Vorwurf etwas dran ist. Und wenn wir entscheiden, nein, die Berichterstattung war so in Ordnung, dann muss derjenige zum Gericht gehen und die Berichterstattung untersagen lassen. Wenn ein Gericht feststellt, dass die Berichterstattung rechtswidrig war und eine Person in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt hat, müssen wir sie dann auch zukünftig unterlassen und tatsächlich auch die bereits stattgefundene Berichterstattung aus den Mediatheken entfernen.
Jetzt fragen sich vielleicht die Personen, die den Podcast hören, aha, das ist ja interessant, dass der RBB da auch mit einem Justiziariat zusammenarbeitet. Machen die das eigentlich immer so? Und ich glaube, da können zumindest Ute und ich sagen, dass das nicht so ist. Also, dass das wirklich in Ausnahmefällen passiert, dass wir das Justiziariat mit einbeziehen. Und zwar genau dann, wenn es eben juristisch heikel wird und auch ja unsere eigene Einschätzungsfähigkeit, weil wir eben keine ausgebildeten Juristinnen sind, übersteigt. Vielleicht können Sie, Frau Skiver, noch mal schildern, welche Fälle oder welche Berichterstattung haben Sie eigentlich so bei sich auf dem Tisch und welche nicht?
Natürlich verlangen wir nicht, dass uns vorab Berichterstattung vorgelegt wird, sondern wir bieten Beratung an, immer in Fällen, in denen die Journalistinnen und Journalisten sich in einem Bereich bewegen, in dem sie das Gefühl haben, es könnte juristisch heikel werden. Das ist natürlich insbesondere im Bereich des investigativen Journalismus der Fall. Und da kommen die Journalistinnen und Journalisten gerne zu uns, um sich mit uns abzusprechen, wo der rechtliche Rahmen ist und was gesagt werden kann und was möglicherweise nicht gesagt werden sollte, um einen Rechtsstreit zu verhindern.
Vielen Dank, Frau Skiver, für auch die Einblicke in Ihre Arbeit.
Gerne.
Und jetzt zu einem Thema, das mehr als 200.000 Menschen interessiert hat. So viele haben sich nämlich am Donnerstagabend eingeloggt und das Gespräch zwischen AfD-Chefin Alice Weidel und Tech-Milliardär Elon Musk auf dessen Plattform X verfolgt. Der bezeichnet sich ja derzeit als AfD-Fan und interessiert sich nun auch für den deutschen Bundestagswahlkampf und ganz vorneweg eben für Alice Weidel. Und die hat dieses Gespräch mit Musk natürlich gerne geführt, denn Musk ist immerhin der aktuell reichste Mensch der Welt. Es war dann aber ein teils ja wirres, ungelenkes Gespräch, in dem Alice Weidel zum Beispiel Adolf Hitler einen, Zitat, kommunistischen, sozialistischen Typ nannte und Elon Musk nicht widersprach. Außerdem ging es in diesem Gespräch um deutsche Energiepolitik, um den Atomausstieg, der ein Fehler sei, da waren sich die beiden einig. Und ja, da Musk ja auch bald für den neuen US-Präsidenten Donald Trump arbeiten wird, prüft jetzt die Bundestagsverwaltung, ob es sich bei diesem Gespräch nicht auch um eventuell nicht zulässige Wahlwerbung handeln könnte. Klar ist, Elon Musk hat Einfluss auf die Politik, auch in Deutschland und auch in Brandenburg. Durch das Tesla-Werk in Grünheide ist er omnipräsent dort. Und so verspricht sich nun auch die Brandenburger AfD etwas von Musks Einfluss. Aber auch andere Parteien sind Elon Musk nicht unbedingt abgeneigt. Brandenburg und der reichste Mensch der Welt. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Amelie Ernst aus der Brandenburger Redaktion für Landespolitik. Hallo Amelie.
Hallo, grüß dich.
Erstmal die Frage an dich. Hast du das Gespräch zwischen Weidel und Musk verfolgt?
Ja, ich habe es mir in Teilen angeguckt und ich hatte wirklich den Eindruck, da wollen zwei Leute eine offensichtlich Werbung füreinander machen, sich gegenseitig sozusagen eine Plattform bieten im wahrsten Sinne. Und da wurde sich auch viel nach dem Mund geredet, ne? Also, und auch teilweise an Stellen, wo man sagen würde, meint ihr das jetzt ernst? Ist das nicht völliger Unsinn, ne? Du hast es schon gesagt, also Hitler war Kommunist und an deutschen Unis wird nur noch Gender Studies gelehrt. Da musste man schon mit dem Kopf schütteln, aber bestimmte Leute haben das eben nicht gemacht, weil sie gesagt haben, nee, das ist jetzt hier genau der richtige Ort, um das mal zu äußern und dann auch noch in einem Rahmen, wo es nicht journalistisch hinterfragt wird. Super, und genauso soll das, glaube ich, auch sein.
Und du hast ja wahrscheinlich auch sehr aus Brandenburger Perspektive da drauf geguckt. Ist dir da was aufgefallen?
Na, um Brandenburg ging es ja nur am Rande. Einmal war es nicht uninteressant, da meinte Musk ja, dass es 25.000 Seiten gebraucht hätte bei diesem Tesla-Antrag für die Fabrik und dass die alle hätten abgestempelt werden müssen von wegen Bürokratie und so. Da dachte ich aber so, ist ein bisschen zwiespältig. Die AfD hat ja lange eben auch gegen dieses Tesla-Werk dort gekämpft. Und dann ging es immer so darum, die Leute vor Ort müssen ja gehört werden und diese ganzen Einwände und auch da tausende Seiten mit Hinweisen von Leuten, die sagen, wir müssen das und das noch prüfen. Wir können das hier nicht so und so machen. Da müsste die AfD doch eigentlich Interesse dran gehabt haben, ne? Dass sich da viele Leute auch mit Einwänden in diesen Antrag einschalten und das nicht alles so durchgewunken wird. Also was will man denn jetzt eigentlich, dass eine Fabrik durchgewunken wird, weil ein Milliardär sie jetzt einfach da haben will? Oder will man, dass die Leute dann doch gehört werden und dass dieses ganze Verfahren deswegen vielleicht auch in die Länge gezogen wird? Fragezeichen, aber das spielt in der Form dann eben auch keine Rolle, sondern man wollte sich ja vor allen Dingen einig sein, offensichtlich.
Du hast dich ja in dieser Woche intensiv damit beschäftigt, was macht eigentlich die Brandenburger AfD mit Elon Musk? Und da scheint es ja jetzt so einen Sinneswandel zu geben. Also plötzlich findet man Elon Musk doch ganz toll. Warum ist das so?
Also ich glaube, da geht es ganz enorm um seinen doch immensen Einfluss und um seine Plattform X oder X, je nachdem, wie man will. Und entsprechend hat der AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Bernd Musk diese Woche auch regelrecht gefeiert, eben vor allen Dingen für X.
X ist eben ein Ort der Debatte. Elon Musk hat das große Verdienst, dass er eben auch der AfD die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Das, was die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten so schmählich nicht tun.
Angeblich, ne? Das ist eben diese große Bühne bei X und angeblich wird ja immer wieder auch von Bernd behauptet, kommt ja die AfD hier nie vor, auch nicht hier bei uns, ne? Wir hören das immer wieder und deswegen ist es so wichtig, diese Plattform zu haben wie X, wo man einfach sagen kann, was man will, und das wird natürlich von der AfD auch immer als Meinungsfreiheit geäußert, auf eine gewisse Weise ist es das natürlich auch, aber da wird eben auch alles Mögliche unhinterfragt geäußert. Und ich glaube, das ist der große Wert, den die AfD in Elon Musk in seiner generellen Macht, aber speziell auch in dieser medialen Macht sieht.
Und sie erhofft sich dann auch selbst irgendwie eine breitere Rolle zu spielen, weil Elon Musk sitzt in den USA. Gut, er hat jetzt mit Alice Weidel gesprochen, aber mit der Brandenburger AfD hat er ja vermeintlich erstmal wenig am Hut, oder?
Er sucht quasi politische Verbindungsleute oder auch Parteien, wo er eben seine Ziele wiederum verfolgt sieht. Inhaltlich sind die sich ja auch gar nicht unbedingt nah. Also gerade E-Autos zum Beispiel ist jetzt für die AfD ja eher ein rotes Tuch. Die sind ja immer auf Verbrenner und so. Das lässt man aber alles über Bord, wenn es um höhere, vermeintlich höhere Ziele geht, auch um Destabilisierung oder um die grundsätzliche Kritik am politischen System, weil jeweils beide, glaube ich, eigene Ziele verfolgen und man trifft sich dann eben auf dem Weg dahin.
Ja, im Bundestag wird ja jetzt geprüft, ob dieses Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk eventuell eine illegale Parteispende sein könnte. Vielleicht kannst du da so ein bisschen deinen Eindruck schildern. Also hat Musk irgendwie oder besteht Gefahr, dass Musk in Zukunft auch finanziell oder eben durch Wahlwerbung Einfluss auf die Brandenburger AfD nehmen könnte und dass man sich das dann vielleicht auch nochmal rechtlich genauer anschauen müsste?
Also beobachten muss man es auf jeden Fall, weil gerade was zu Finanzierungen betrifft, wenn es wirklich um Geld geht, da hat ja auch im vergangenen Jahr der Verfassungsschutz sozusagen nochmal das Ganze geschärft und guckt da genauer drauf, wie eigentlich was, wie finanziert wird, wo es Verbindungen gibt. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber vielleicht auch nicht der wichtigste, den man jetzt erstmal im Blick haben muss, sondern diese mediale Aufmerksamkeit, diese Bühne, diese Reichweite, die man da haben möchte, das ist, glaube ich, noch wichtiger gerade jetzt im Wahlkampf.
So, jetzt ist die AfD ja nicht die einzige Partei im Brandenburger Landtag und auch nicht die einzige Partei, die mit dem Tesla-Werk zu tun hat. Wie stehen denn andere Parteien im Potsdamer Landtag zu Elon Musk?
Nein, da ist es ganz spannend zu beobachten. Also sehen es anders. Also es gibt viel mehr Kritik. Natürlich könnte man sagen, an Musk von anderen Parteien, eben nicht von der AfD, aber von anderen. Und man differenziert da jetzt mittlerweile doch bei fast allen anderen sehr stark zwischen der Person Elon Musk und eben dem Tesla-Werk. Das Tesla-Werk finden weiterhin quasi alle gut. Aber Musk sieht zum Beispiel auch der CDU-Landes- und Fraktionschef Jan Redmann inzwischen ziemlich kritisch.
Eine Person, die man ja auch durchaus strittig sehen kann und strittig sehen muss, wenn man sich anschaut, wie Elon Musk sich gerade verhält. Da geht es ja gar nicht allein um Deutschland, sondern auch um Großbritannien ja gerade. Und da wäre sicherlich etwas mehr Distanz zur Person Elon Musk angebrachter gewesen.
Deswegen immer diese Herausstellung von der Person Elon Musk. Aber das Tesla-Werk ist für quasi alle anderen immer noch sehr, sehr wichtig. Auch, dass hier E-Autos gebaut werden, dass das so ein Motor ist für die ganze Region, auch für andere Branchen. Da lässt man sozusagen nichts drauf kommen.
Und wie sieht das Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke? Warnt der da auch vor einer Einflussnahme?
Ja, der ist ein bisschen zwiegespalten. Einerseits findet er die ganze Aufregung um Musk und seine Aktionen, Aussagen, ne, auch diese ganze Kritik an Scholz und diese Beschimpfungen an Steinmeier, Habeck etc., diese ganze Rundumschläge, die da regelmäßig kommen, findet er irgendwie natürlich schwierig, aber die Aufregung findet er eigentlich überzogen.
Dass die Äußerungen von Herrn Musk hin und her diskutiert werden in Deutschland, halte ich für überzogen. Ich halte auch für überzogen die Erwartungen, dass Äußerungen eines Milliardärs riesengroßen Einfluss haben werden auf die Bundestagswahl in Deutschland. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen in unserem Land, hier in Brandenburg, aber genauso in Deutschland genau wissen, dass es bei der Bundestagswahl eben nicht um Tesla oder um einen Milliardär in den USA geht.
Ja, also er fährt so ein bisschen runter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite warnt Woidke eben auch davor, dass solche Plattformen wie X irgendwann den Diskurs bestimmen und immer mächtiger werden.
Was die Frage des Zugangs zu Informationen für Menschen, die gesicherte Informationen sind, diese Fragen müssen wir stärker in den Vordergrund stellen, auch in der politischen Debatte. Sonst wird es schwierig für die Menschen zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und wenn es schwierig wird, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, wird es noch mal schwieriger, eine richtige Wahlentscheidung zu treffen. Ich hätte mir ganz ehrlich gesagt das vor 10 Jahren so nicht vorstellen können, dass Menschen mit viel Geld und viel Macht versuchen, direkt politischen Einfluss zu nehmen.
Und das meint natürlich vor allem Elon Musk.
Ich würde mich mal für deine persönliche Einschätzung interessieren. Du beobachtest die Brandenburger Landespolitik schon sehr lange. Wird das in deinen Augen, wir haben jetzt Woidke gehört, wir haben auch Redmann gehört, würdest du sagen, in deinen Augen ist das genug Abgrenzung gegenüber dieser möglichen Einflussnahme durch Elon Musk?
Na, ich spüre da immer noch so eine gewisse Unsicherheit. Ne? Also man will sich sozusagen nicht verscherzen mit Elon Musk und man sieht, welche Bedeutung er auch hat. Aber ich glaube, verschiedene politische Akteure, Akteurinnen haben auch unterschätzt, welchen politischen Einfluss der jetzt auch ausüben möchte über die AfD. Also diese Verbindung AfD-Musk, die war ja lange nicht sozusagen in Sicht oder die haben auch viele nicht gesehen. Und davon ist man jetzt schon ein bisschen überrascht worden, glaube ich. Also lange wurde der eben als Investor sozusagen gesehen, der hier in Brandenburg eine Menge Geld lässt und wirtschaftlich was anschiebt. Das ist, glaube ich, jetzt gerade so eine Findungsphase, also wo man sich jetzt da positioniert und gerade jetzt im Wahlkampf kommen da doch viele plötzlich bei sich an und denken, oh, hätten wir den vielleicht doch ein bisschen auf Distanz halten sollen. Auf der anderen Seite, wirtschaftlich bleibt er wichtig.
Mhm. Aber zumal er jetzt eben auch Politikberater von US-Präsident Donald Trump wird, wenn der jetzt bald vereidigt wird. Das heißt also, wahrscheinlich werden wir in diesem Bundestagswahlkampf dann wahrscheinlich auch nochmal tatsächlich sehr speziell in Brandenburg mehr von Elon Musk hören oder mehr zumindest über ihn hören.
Genau, und auf X natürlich sowieso. Ich glaube, das ist der Hauptweg, der braucht hier gar nicht auftauchen persönlich, sondern der wird auch so Einfluss nehmen auf diesem Wege vor allen Dingen.
Danke dir, Amelie, für deine Einschätzungen.
Sehr gerne.
Das war's für diese Woche mit der Spreepolitik. Es war viel los in Berlin und Brandenburg und es ist erst die zweite Woche des Jahres. Und wenn Sie jetzt denken, das ist ganz schön viel und ich sehne mich eigentlich eher nach Entlastung, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für Sie. Und es hilft vielleicht ja bei viel Stress immer ein Blick in die Natur und in die kuriose Tierwelt. Und das geht mit dem Podcast Weird Animals, den Sie in der ARD-Audiothek finden können. Die Hosts, Robinga Schnögel-Rögel und Theresa Hosser, kümmern sich darin um die schrägen, spannenden und lustigen Seiten der Tierwelt. Es ist eine Liebeserklärung an Axolotl, Kalikokrebs und andere Weird Animals. Und es ist eine Art Comedy-Wissens-Podcast. Jede Woche geht es da um ein neues Tier und seine weirden, also seltsamen Eigenheiten. Aber auch das ganz Große ist da im Blick, also Biodiversität, Artensterben, Klimawandel und die Zukunft von Mensch und Tier. Wirklich ein lustiger Podcast, wo man auch noch was lernt. Weird Animals können Sie, wie gesagt, in der ARD Audiothek hören. Jeden Dienstag kommt da eine neue Folge. Ich bin Ann-Christin Schenten, sage Tschüss für diese Woche. Schön, dass Sie zugehört haben.